das Prozedere wird dasselbe sein, das wir heute Vormittag durchgespielt haben. Es werden viele rausrennen. Dennoch bitte ich die doch wahrscheinlich aufgetauchten Fragen, Kritiken jetzt zu äußern. Das Mikrofon liegt nach wie vor bereit. Es kann aber auch laut und deutlich gesprochen werden.
Ich meine, worum es geht ist, dass das, also es soll gesagt werden, das Gleiche, was Alfred Sohn Rethel sagt über die ökonomische Realabstraktion des Geldes, wie es aus dem Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert erwächst. Die gesellschaftliche Gültigkeit des Individuums oder die Bedingung der Möglichkeit, dass ein individueller Körper als gesellschaftlich gültig reproduziert, gesetzt, akzeptiert wird, ist als Mindestvoraussetzung, dass dieses Individuum als ein juristisches Subjekt dargestellt wird. Und nun ist es so, dass diese Kategorie des juristischen Subjekts, aus dem römischen Privatrecht kommend die älteste Kategorie des europäischen Adels überhaupt ist, durchgearbeitet worden ist von vorne bis hinten und das Wesen und der Inhalt des ganzen bürgerlichen Gesetzbuches BGB ausmacht. Das ist das, was unser Alltagsleben als Kaufende und Tauschende und sich Reproduzierende tatsächlich organisiert. Das ist eben nicht Überbau. Das ist eben das, wie die Warenhüter verfasst sein müssen, damit sie die Waren hüten können. Und dann ereignet sich in dem Verhältnis von Individuum und Subjekt das Gleiche, was sich im Verhältnis von Gebrauchswert und Geld ereignet. Es wird eine Identität unterstellt und die wird nicht nur einfach unterstellt, sondern die wird von dem Einzelnen in seiner bestimmten sozialen Qualität als sein eigener Ausdruck verlangt. Und nun hat man die Aufgabe, und da hilft auch die Analyse vielleicht, ne? Man hat die lebenslange Aufgabe, als bedürftiger Körper seinem gesellschaftlichen Auftrag und Zwang, ein juristisches Subjekt sein zu müssen, hinterherzurennen. Da hat man also ein Vermittlungsproblem. Es wird aber versprochen, dass das Vermittlungsproblem in der Form gelöst ist. Weil als Subjekt ist man ja mit sich selbst identisch. Zugleich ist aber diese Identität bestenfalls auf der dinglichen Ebene des Eigentums an einem Privateigentum möglich. Aber das Privateigentum selber ist ja nur eine juristische Form, in der sich der Kapitalprozess mit Notwendigkeit ausdrückt. Also Identität wird verlangt, versprochen, gefordert, erzwungen. Tatsächlich aber ist die Identität nur in einem Prozess der Akkumulation, um der Akkumulation willen zu haben. Also nicht als Eigentum, wie Privateigentum verspricht. Und aus diesem Widerspruch, erwächst die Bedingung der Möglichkeit der Spaltung der Gattung in Untermenschen und Übermenschen und so weiter.
Also ich habe eine Frage oder eine Erweiterung, also zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, zu diesem phänomenalen, also die phänomenale Wirklichkeit des Feindes wird auf ein abstraktes Prinzip oder ein transnationales Prinzip sozusagen abstrahiert. Das ist die eine Seite. Andererseits passiert ja dann, also wenn wir zum Beispiel an den Stürmer denken, passiert ja dann wiederum das Gegenteil, dass sozusagen das wiederum, also konkretisiert wird. Man riecht ja förmlich die Körperlichkeit, also die in dem Stürmerfeindbild zum Beispiel also, zu sehen war. Wo dann der Jude dann auf einmal wieder das alles Böse verkörperte, also auch im Körperlichen, als Sexualtäter oder weiß der Geier was. Ne? Also, was hier da auch schon wieder also eine Umkehrung gab. Und das Zweite als Anmerkung, also der Selbstverwirklichung, also ist mir da als Gedanke gekommen bei Ihrem Vortrag, ist der Amoktäter, also die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen hindurch, dass dieser Amoktäter, also was Sie vorhin gesagt haben, mit dem funktionalen Phänomenalen, dass so wie der Staat, mal als Bild des Monarchen, also als Gesamtbild des Menschen existierte, hat sich vielleicht dieses Paradox, also in diesem Amokstäter dann auch verwirklicht. Ja. War vielleicht nicht ganz so gut ausgedrückt, weil ich ein bisschen nervös war, aber...
Nö, okay. Kommt schon rüber. Ich meine, das eine ist, also vielleicht muss ich es erklären mit dieser Spaltung in phänomenale Menschen, die zwar wie Menschen aussehen, aber gesellschaftlich keine Geltung bekommen als Menschen. Das hat ja, also Raoul Hilberg hat ja gezeigt, dass die wesentlichen Bestimmungen des Antisemitismus von der katholischen Kirche in Spanien, der Reconquista, ausgearbeitet worden sind. Und diese Spanien der Reconquista hat zugleich das Problem, dass man in Südamerika auf Lebewesen stößt, die zwar wie Menschen aussehen, aber offenkundig keine Menschen sein können, weil sie keine Vorstellung haben vom Privateigentum. Also sind sie zwar sinnlich und phänomenal, sind sie zwar Menschen, aber sie können logisch betrachtet, funktional betrachtet, können sie unmöglich Menschen sein, weil sie haben kein Privateigentum. Sie sind Menschen, ohne Subjekt zu sein. Und Menschen, die Menschen sind, ohne Subjekt zu sein, werden nicht mehr lange Menschen sein, sondern werden eben als Körper verschlissen werden, ihre Arbeitskraft, werden zum Tode ausgebeutet werden. Ne? Und jetzt gibt es eine Diskussion in Spanien, in dieser Zeit, die eigentlich das Problem schon vorwegnimmt. Ne? Der Bartolomeo de las Casas, der einzige katholische Bischof, der Partei nahm für die Indios, ne, wollte nun eben den Menschheitscharakter der Indios aus ihrer Gotteskindschaft begründen. Ne? Dass eben alle Kinder Gottes und so weiter gleiche Rechte haben. Ne? Ist aber damit mit gutem Grund nicht durchgedrungen, weil er nicht erkennen konnte, ne, dass die Gotteskindschaft gesellschaftlich ja nur als bürgerliches Subjekt repräsentiert werden kann. Und dass der wirkliche Kultus Gottes immer der Kultus der Ware sein muss. Ne? Also das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Und so sieht man eben damals schon eine Form von bornierter, reduzierter Antisemitismuskritik, die man heute auch noch beobachten kann, da spielt sich alles weiter. Und wenn man nun, wie Postolen das macht, ne, untersucht, ideologiekritisch versucht, zu entziffern, was steckt hinter der Metaphorik, ne, dann ist bestimmt, wie du sagtest, eben das Sexuelle ein ganz wichtiges Thema, das ich mal, aber auch nicht äußern möchte jetzt. Es hängt zusammen, wie hier in der Spaltung der Gattung in Unmenschen und Übermenschen, ne, der Angriff dieser Abgespaltenen auf das identische Subjekt konstruiert wird, das kann ja seine Identität nur finden, wenn es angegriffen wird. Es muss ja ein laufender, vorauseilender, putativer Notwehr handeln. Und darum ist es zwar so, ne, dass etwa die Untermenschen, die rassistisch bekämpft werden, dass die das natürliche Sexuelle im Schnitt zu repräsentieren haben, während die anderen, die Übermenschen, das sind die geheimnisvollen Mächte des Geistes und der Abstraktion, ne, die aber organisieren den Zangengriff aufs Bürgerliche. Ne. Ich will vielleicht, um das nochmal zu illustrieren, ne, ich habe da so ein das Bild nicht dabei, aber was eine der Grunderfahrungen war, die dann zu diesem scheinbaren Antikapitalismus der Nazis geführt hat, das war die Inflation von 2023. Die größte Inflation, die es jemals gegeben hatte in Deutschland. Und wenn wir heute uns immer wundern, dass in der Öffentlichkeit solche Worte fallen wie Geldwertstabilität, ne, also Identität von Wert und Geldausdruck, was für jeden halbwegs gebildeten Materialisten einfach nur lächerlich ist, Geldwertstabilität, ne, dann kommt diese Vorstellung, man könne einen Wert als identisches neben dem Geld und gegen das Geld festhalten, aus der Weise, wie die Inflation in diesen Schichten aufgenommen worden ist. Und da gibt es zum Beispiel aus einem Buch, das war 1935 dem Frankenführer Julius Streicher gewidmet, ne? Und diesem Frankenführer widmete man auch ein Bild des verhassten Rudolf Hilferding, des sozialdemokratischen, eines der führenden SPD-Marxisten und Finanzministers, der auch das Buch geschrieben hatte, das Finanzkapital. Da wurde gesagt, weil er das Buch geschrieben hat, deswegen verdient er auch dran. Und da wurde dieses Bild, wo Hilferding vor einer Unmasse von Papiergeld steht, mit Billionen aufdrücken, heißt es hier, des jüdischen Reichsfinanzministers Hilferding semitisches Werk. Die Arier haben nur Papier, die Juden aber das Geld und seinen Wert. Ne? Man will den Wert als ein notwendig Dingliches, dessen Dinglichkeit man aber zutiefst misstraut wegen der Inflation, als etwas an sich Stabiles haben. Aber wie kann man einen Wert haben, der nach Marx nur im Prozess der beständigen Selbstverwertung des Werts, also nie als Ding und nur als Prozess zu kriegen ist? Und jetzt ist das Geheimnis, was macht es möglich, dass der Wert sich selber verwertet. Und dieses Geheimnis will man sich aneignen. Und darum begeht man den Raubmord. Man begeht nicht, wie Postone sagt, eine Vernichtung des Wertes, sondern man begeht einen Raubmord, um sich das Geheimnis der Selbstverwertung des Wertes anzueignen. Und für dieses Geheimnis, ne, und da hat Postone sicherlich wichtige Hinweise gegeben, das ideologiekritisch aufschlüsseln, wenn auch nicht alles. Ne? Und die Aneignung dieses Geheimnisses, ne, das ist das, was von Staats wegen und von jedem einzelnen Mitglied der als Mordkollektiv konstituierten Volksgemeinschaft, ne, diese Raserei auslöst. Deswegen es nie absurdere Diskussionen gab, wie diese Goldhagen-Diskussion, als bestünde irgendein Widerspruch zwischen dem massenhaften Willen zu töten aller Einzelnen und dem organisierten Befehl, eben das zu tun. Nein, das war vielmehr so, ne, wie es bei der Bundeswehr eben auch noch ist. Das Prinzip heißt Auftragstaktik. Ne? Man sagt dir, wen du umbringen sollst, und du kannst selber entscheiden, wie du es machst. Ne? Das ist eine selbstverwaltete demokratische moderne Armee, wie die Bundeswehr, und genau nach diesem Prinzip, ne, formeller Befehl, formelle Erlaubnis, materielle Energie und auch dieser perfide Erfindungsreichtum, das kam dann unmittelbar zusammen. Ne? Aber der Versuch eben, ne, den Wert als ein Ding, ne, am besten noch im Gold, was jetzt sowieso der oberste dingliche Fetisch des Geldes ist, ne, das da reinzubannen. Deswegen alle immer von der Golddeckung der Währung, keiner weiß, was es eigentlich ist, ne? Aber alle wollen es ja haben, weil sie diesen Fetisch, ne, genau vor diesem Prozess, der ja ständige Gefährdung ist, des Eigentums retten wollen.
Jochen wollte das ja nicht zu den Sexualmetaphern kurz eine Stellung zu nehmen. Ich würde das sehr gerne tun, und zwar ich denke doch, in Jochens Sinne, man hat es nicht mit einem Wechselspiel zwischen Abstraktion und Rekonkretion zu tun, sondern, wenn ich Jochen recht verstanden habe, einer permanenten Unmöglichkeit, Identität und Festigkeit an und aus einem Identität und Festigkeit negierenden Prozess, jenem mit sich selbst prozessierenden Verhältnisses, das seine Seiten selbst konstituiert, im Geld zu gewinnen. Der Versuch, sie ein Fluidum als Festes in der Tasche zu tragen, ist anzueignen, gegenüber einem Fluidum, das man selber ist, eine klare Kontur, eine dingliche Kontur zu gewinnen. Ne? Den Körper, dem dinglichen a priori, was man in der Tasche trägt, im Geld nämlich, anzumessen, bestimmt natürlich dann auch in diesem Sinne einen negativen Bezug auf Sexualität, die natürlich selber sexualisiert ist, weil der, die Nähe der Angst, seine Grenze zu verlieren in diesem Prozess, der angeeignet werden muss, aber als Prozess nicht angeeignet werden kann, siedelt ganz, ganz nahe an der Angst, seine Identität in einem anders gearteten Fluidum, wo der Körper sich selber diesem fluidalen Zustand annähert, seine Grenzen aufweicht, anzunähern. Also so sehr der Tegeleib ein Depp sein mag, die Metaphernsprache, die er in den Männerfantasien dargelegt hat, die Bestimmung der Grenze gegenüber dem Schlamm, dem Unbestimmten, dem Fließenden, dem auch aus dem eigenen Körper Fließenden, ist ja das, was die soldatisch-faschistische, wenn du so möchtest, Anti-Erotik prägt. Und darin ist die Struktur ähnlich dem Versuch, den Jochen, meiner Meinung nach sehr gelungen, gemacht hat, den unmöglichen Versuch zu unternehmen, Identität aus Identitätsnegation zu gewinnen. Insofern muss das Sexuelle auftauchen wie das Geld, aber es muss auftauchen, indem genau seine spezielle Qualität gebannt wird, eingebannt wird in eine feste Grenze, die es nicht duldet. So, ja. Ich hoffe, eine Antwort gegeben zu haben. Wir müssen kurz gucken, wenn wir nachher noch was vorhaben.
Ja. Damit ich meine, das vielleicht noch ein Satz, also das ist umso interessanter, weil man muss sich... Weil man, ich denke, man muss auch beharren, dass man juristische Begriffe und Kategorien nicht einfach als Überbaubegriffe, die Rauch und Schall sind, ne? Sondern dass man sie wirklich als organisierende Praktiken der kapitalistischen Produktion und Reproduktion fasst. Und dann haben wir das Problem mit dem Körper, ne? Nochmal auf eine andere Weise. Weil das ist zwar alles schon ein bisschen liberalisiert, aber das ist aber im Prinzip immer noch so. Es ist kein Wunder, dass es in vielen Gesellschaften strafbar ist, Selbstmord zu begehen. Das tut zwar keiner mehr wirklich ahnden, aber etwa in Belgien gibt es den Paragraphen noch. Ne? Und das heißt einfach, ne, niemand hat als Individuum das Recht, über einen Körper zu verfügen, der dem Staat gehört. Und daraus spricht sich was aus, was in dieser Demokratisierung immer verloren geht, weil... Demokratisierung meint ja immer Zuwachs einer allgemeinen Berechtigung. Aber jeder Zuwachs einer Berechtigung ist ein Wachstum einer Verpflichtung. Es gibt keine Berechtigung ohne eine Verpflichtung. Und darum ist das vornehmste Recht des Staatsbürgers zu wählen. Und seine vornehmste Pflicht ist es, seinen Körper für den Staat zu geben, wenn er das verlangt. Ne? Das sind immer so Sachen, die völlig äquivalent sind. Berechtigung, Verpflichtung, Recht auf Leben und Tod und so weiter. Und wer nun ne, das Problem oder wer nun überhaupt zu diesem Kreis von juristischen Subjekten zugelassen werden will, der muss eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und wenn man die Voraussetzungen mal systematisch studieren würde, ne, dann würde man erst untersuchen müssen, das Recht der Mündigkeit. Was für Kriterien sind es, die man normalerweise mit 18 automatisch erfüllt? Ne? Wahlrecht und Wehrpflicht. Aber was sind die Kriterien, als ein Körper überhaupt zum Kreis der Subjekte zugelassen zu werden? Und wie sind die Rituale, ne, aus dem Kreis der Subjekte als ein reiner Körper ausgeschlossen zu werden? Das Recht der Entmündigung. Das sind ja alles Praktiken, in denen die Differenz zwischen dem empirisch-sinnlichen Körper und seiner gesellschaftlich-kapitalen Funktion, wie es ausgedrückt wird, in der Figur des juristischen Subjekts manifest wird, wo die Grenze überschritten werden muss, wo sortiert wird. Ne? Und also der Appell ist praktisch derjenige, ne, alle kapitalkritischen Definitionen und Kategorien immer zugleich auch unmittelbar im gleichen Akt, ne, als Politik- und staatskritische Implikationen zu denken. Ne? Also, weil das ist das, was in dieser marxistischen Dogmatik, ne, immer unterblieben ist, nie geschehen ist und was auch nie geschehen durfte, weil man wollte ja den Staat erobern, um ihn zu benutzen.
Ja. So eine, wie gesagt, die Zeit ist fortgeschritten. Eine Frage, denke ich, können wir noch machen. Jochen, wir möchten gerne zwei.
Wir haben es für schon Zeit.
Gut.
Ja, dann fange ich an. Oder? Also dann. Ja, gesagt sozusagen in der Analyse des festgestellt, dass da ein Rechtssubjekt, eine Art Gemeinwesen ist, das unmittelbar in den Individuen quasi neben dem bürgerlichen Konkurrenzsubjekt irgendwo besteht und dass ein Identitätsbedürfnis in diesem kollektiven Mord an den Juden da irgendwie befriedigt hat. Meine Frage wäre, woher kommt dieses Identitätsbedürfnis oder auf der ökonomischen Ebene ist ganz kurz gesagt worden in einem Nebensatz, wie kommt ihr dazu, das Bedürfnis zu unterstellen, dass der Wert sich irgendwann mal setzen mag, also dass er befriedigend ist mit seinem Identitätsbedürfnis hier?
Das habe ich verstanden. Ich kann zum letzten Satz nochmal sagen.
Ja, also du hast einmal gesagt, so, er mag einmal sich einfach reproduzieren und wird nur erweitert, was er ja zwangsweise tut, weil er nicht anders kann. Und das nehme ich an, ist auch analog gemeint zu diesem Bedürfnis nach einer Bestimmung der versprochenen Identität in dem Rechtssubjekt. Ja. Woher kommt dieses Bedürfnis?
Also es ist in demselben Maße Bedürfnis, wie es so reine Zwanghaftigkeit ist. Ne? Also der Gebrauchswert, der als Ware produziert worden ist, hat das Bedürfnis und den Zwang, sich selber in der Gestalt von Geld gesellschaftlich gültig zu machen. Und genauso hat das Individuum das Bedürfnis und den Zwang, sich selbst allgemein gültig zu machen in der Form des juristischen Subjekts. Das sind keineswegs einfache Analogien, das ist eine Homologie. Ne? Dass die wesentlich gleiche Logik und die wesentlich gleiche Reflexion ineinander, wie sie die Wertanalyse an der Ware zeigt. Was ich versucht habe zu machen, ist eigentlich nichts anderes als die Wertformanalyse nicht nur allein als eine Analyse des ökonomischen Wertes, sondern, wenn man so will, des politischen Wertes zugleich zu verstehen. Und dieser politische Wert hat eben, wenn auch eine ganz andere, so doch fixe Gegenständlichkeit. Und diese Gegenständlichkeit ist der Staat. Der Staat als der Urheber, Erfinder, Garant und so weiter, ne, der juristischen Person, die er in sich selbst verkörpert. Und jetzt müssen wir mal gucken, das weiß ich nicht genau, vielleicht kann dazu noch der Gerhard Scheidt was sagen, wie sich diese juristische Personenbestimmung eigentlich im Faschismus verändert und modifiziert. Also wie das Recht der juristischen Person durch das Recht des Volksgenossen und das Kampfrecht gegen den Gemeinschaftsschädling und so, ne, wie das dann modifiziert wird. Also wie dann die Bedingungen zum Kreis der Subjekte zugelassen zu werden, nicht nur einfach verschärft werden, sondern auch substanziell modifiziert werden. Ne? Und da kommt ja dann das Interessante oder das furchtbar Grausige hinein, ne? Dass dann das Sexuelle auf eine ganz andere Weise eine Rolle spielt. Ne? Nämlich das in dem Versuch, das, was deutsch ist, zu bestimmen, wo es keine Definition geben kann, ne? Dass das dann ex negativo versucht wird zu definieren durch den sexuellen Affront und die Strafbarkeit der sexuellen Verbindung mit Juden. Da wird das Sexuelle dann, ne, von dem eben die Rede war, nochmal aufgenommen, ne, als ein Versuch, ex negativo eine Identität zu bestimmen, die man als positive unmöglich haben kann. Ne? Also das ist ja schon so, dass die Nazis, ne, also auch die Nazis haben ja, man glaubt es nicht, sie haben ja Erkenntnisprobleme. Ne? Sie haben also das Problem mit der funktionalen und phänomenalen Spaltung der Menschheit. Das ist ja nicht nur eine Praxis, die sie an anderen vollziehen, sondern ein Problem, was sie sich auch selber aufladen. Und da gibt es eben diese Diskussionen, naja, also in der SS-Zeitung Das Schwarze Chor um den Begriff des weißen Juden. Ne? Also jemand, der zwar nach allen naturalen Bestimmungen befugt ist mitzumachen, ne? Dessen Geist aber, man sagt auch oft dann Zionistenknecht oder so, also der im Geiste aber, ne, jüdisch denkt und fühlt, was immer das sein mag, ne? Und der dann, also jetzt aber wie unterscheiden wir die? Das ist das Problem der Gestapo, wie unterscheiden wir die einen von den anderen, ne? Und das geht entweder über so, und das geht letztendlich nur über die Bewährungsprobe. Und dadurch, dass man diese Leute dann den extremen Situationen aussetzt, in denen sie beweisen können. Und das heißt also, ob sie bereit sind, ihren Körper darzubieten. Ne? Und das, also es radikalisiert sich. Ne?
Mir ist aufgefallen bei einem Vortrag von Uli und dann Beziehung zum Vortrag von Jochen, dass dann scheinbar ein Widerspruch ist, dass nämlich Uli zunächst quasi von der Seite, oder Seite ist vielleicht falsch, aber aus der Richtung des Ichs die falsche Gesellschaft kritisiert hat, also dass da, wo es ist, wo Unbewusstes ist, soll Ich, soll Geist werden, und Jochen quasi scheinbar andersrum argumentiert hat, nämlich da, wo die Herrschaft des Geistes ist, wo die Herrschaft der Abstraktion ist, soll die Befreiung der Sinnlichkeit des Einzelnen von diesem Joch stattfinden. Jetzt ist einfach eine Verständnisfrage, ob ich das richtig verstehe, wenn ich euch beide versuche zusammenzubringen, im Sinne, dass man diese Spaltung versucht zu kritisieren. Also auf der einen Seite den magischen Egozentrismus, den Uli auch angesprochen hat, und dagegen die Wüste der entzauberten Welt, muss man wissen. Wirklich auszudrücken, also auf der einen Seite den starken Idealismus und dagegen den Positivismus, den Moralismus und dagegen oder scheinbar dagegen die Asozialität der Vereinzelten, also dass der körperlose Geist dem geistlosen Körper entspricht. Und um gleich noch quasi ein bisschen das fruchtbar zu machen, dass man daraus gewinnen könnte, vielleicht für die Zukunft, ob das nicht auch heißt, dass wir nicht nur die Auferstehung der Körper einfordern, sondern auch die Einlösung, die Verwirklichung im buchstäblichen Sinne der messianischen Hoffnung. Also ob man nicht auch den weiter länger in die Diskussion bringen sollte.
Gut, dann würde ich kurz was dazu sagen, du hast mich wirklich missverstanden. Die Metapher, diese antinomische Gegenübersetzung von Es und Ich in der therapeutischen Hoffnung der Psychoanalyse wurde einer Kritik unterzogen, insofern es sich immer um ein zwieschlächtiges handelt bei jenem Ich, indem es identisch etwas festzuhalten versucht, was identisch nicht festzuhalten ist, durch Herrschaft nämlich, ist es mit dem, was Jochen meinte, Identität ist tot, verbrüdert. Andererseits ist es in der Form, dass es eine Ausdifferenzierung des ohnehin Naturläufigen ist, auch der einzige Boden, von dem aus, wenn man ihn eben nicht materialisiert, existiert, zum mechanischen Begriff herunter würde, auch dasjenige, was seine eigene Überwindung, indem es auf Identität verzichtet, nur leisten kann durch Aufklärung. Also insofern habe ich diesen Widerspruch der Selbstaufklärung nicht so verstanden. Dieser Widerspruch bestünde, wenn ich tatsächlich unrevidierte Psychoanalyse so, wie sie ist, die Stange gehalten haben. Ja.
Da hinten noch eine Wortmeldung.
Ja, ich habe zwei Fragen. Und das erste ist, dass ich den Eindruck habe, dass der Ausdruck negative Aufhebung häufig als so einer Joker verwendet wird. Und würde dich deshalb bitten, nochmal vielleicht kurz zu sagen, was du darauf verstehst, auch wenn es dann danach auch noch ein eigenes Referat dazu geben soll. Und das zweite ist, dass du jetzt in deinem Vortrag gesagt hast, dass das Kapital logisch unmöglich, aber nichtsdestotrotz historisch wirklich sein. Oder auch in einer anderen Formulierung aus dem Einleitungsheft, dass gerade diese Paradoxie seine Wirklichkeit oder historische Wirklichkeit gerade erst ermögliche. Und im Kontrast dazu hast du in einem älteren Aufsatz, der auch in der Bahamas veröffentlicht worden ist, geschrieben, dass das Kapital sowohl logisch als auch historisch unmöglich sei. Und jetzt möchte ich von dir wissen, wie du zu dieser Formulierung in dem ersten Aufsatz gekommen bist und wie du dazu gekommen bist, diese Formulierung zu revidieren.
Also ich fühle mich sehr geschmeichelt natürlich, dass du mit so einem, also hier schon radikal philologische Kritik treibst. Ich will ihm auch nicht ausweichen, aber ich müsste es selber nochmal angucken. Also, ich behelfe mich mit der Formulierung, das ist wirklich rundum unmöglich und wir sollten so viele Gründe wie möglich dafür beibringen. Aber wir können es vielleicht mal nebenbei also mal diskutieren. Ich bin jetzt überfragt. Und das andere ist mit der negativen Aufhebung. Es mag schon sein, dass das vielleicht ähnlich wie die Rede vom automatischen Subjekt eben so ein bisschen zum Ticket geworden ist und dass man sich bemühen muss, den erkenntniskritischen Gehalt dieser Formulierung immer wieder scharf herauszuarbeiten und sich gegen diese Verdinglichung von Definitionen zu wenden. Ne? Im Übrigen denke ich wirklich, dass wir die Diskussion um den Begriff der negativen Aufhebung auf den Vortrag um 4 Uhr verschieben sollten, weil jetzt ist es auch 5:03 und wenn ihr einverstanden seid, dann würden wir jetzt aufhören, uns um 16 Uhr hier wieder treffen und erstmal ein bisschen demonstrieren gehen.
Danke euch.